Willkommen zum M-Next Podcast Folge Nummer 41 vom 17. September 2024. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M-Next. Mein heutiger Gast ist Andreas Steinle, Gründer und Geschäftsführer vom Zukunftsinstitut Workshop in Frankfurt am Main. Er ist Megatrend-Experte, Autor, Keynote-Speaker und Neugierforscher. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Andreas.
Hallo Detlef, ich freue mich ebenso hier zu sein.
Du sagst selbst über dich, dass du Unternehmen dabei unterstützt, ihre Zukunftsfitness zu verbessern. Wie war dein Weg dahin?
Der Weg dorthin war, dass ich im Grunde nie so ganz genau wusste, was ich mal werden will. Und von daher habe ich mir Bereiche ausgesucht, die alle Möglichkeiten offen ließen. Und so bin ich quasi per Zufall in den Journalismus und in die Trend- und Zukunftsforschung gekommen. Also ich habe viele Praktika bei Zeitungen gemacht und habe mich für das Thema Kulturjournalismus interessiert und über ein Projekt der Hamburger Kunsthalle, was damals vom Hamburger Trendbüro betreut wurde, kam ich dann zur Trend- und Zukunftsforschung. Und darüber habe ich gemerkt, Trends und Zukunftsforschung ist genau das, was mich fasziniert, was ich gerne in meinem weiteren Leben machen möchte. Und ja, meine Neugier hat mich bei dieser Profession dann auch gehalten, die letzten Jahre und Jahrzehnte.
Sind wir schon beim Stichwort Neugier? Ich möchte mit dir heute über Neugier sprechen, im Allgemeinen und im Besonderen über Neugier im ökonomischen Zusammenhang. Fangen wir ganz von vorne an. Was genau verstehen wir unter Neugier?
Das ist eine Frage der Perspektive. Und wenn du sagst, fangen wir ganz von vorne an, dann müssen wir im Grunde ja bei Adam und Eva anfangen. Und da liegt schon das Problem, weil die Neugier hat ja nicht so einen guten Ruf. Sie hat dazu geführt, dass wir aus dem Paradies vertrieben wurden. Und seitdem haben wir diese auch Sprüche im Kopf, sei nicht so neugierig. Und oftmals sind Eltern genervt, wenn die Kinder zu neugierig sind. Die Neugier stellt auch immer die Autoritäten in Frage. Von daher ist die Neugier etwas, was zu neuen Einsichten führt, was neues Wissen generiert. Und das bedroht natürlich auch immer das Alte. Das ist sozusagen die Antwort aus einer kulturellen Perspektive. Aus einer biologischen Perspektive ist die Neugier ein biochemischer Prozess im Kopf. Da passiert etwas ganz Spannendes.
Was passiert da im Hirn bei Neugier?
Da passiert Glück. Das ist das Gute. Das ist sozusagen auch die Kraft der Neugier. Das ist der evolutionäre Motor, der in uns eingepflanzt wurde. Und das ist der Grund, warum wir heute in schönen Podcast-Studios sitzen und nicht mehr in feuchten Höhlen. Weil so ungefähr vor 1,5 Millionen Jahren passierte eine Entwicklung in unserem Gehirn. Nämlich eine Vernetzung. Dass der Drang nach neuem Wissen, dass der gekoppelt wurde mit dem Motivationssystem in unserem Kopf. Es gibt auch eine Region, die heißt Nucleus Caudatus und die liegt genau an dieser Schnittstelle zwischen dem Drang nach neuem Wissen und dem Senden von positiven Botenstoffen, Dopamine und was dort in uns hinein geflasht wird. Und das führt eben dazu, dass wir ein positives Empfinden haben, wenn unsere Neugier gestillt wird, wenn wir ein Problem gelöst haben, wenn wir ein Aha-Erlebnis, eine neue Erkenntnis haben. Und das, ja, hat zu all den Erfindungen geführt, die wir heute haben, vom Faustkeil in der Steinzeit, die es uns möglich machte, das Wild zu erlegen, bis hin zu Computern und heute künstlicher Intelligenz. Also ohne Neugier, kein Ketchup, kein Computer, keine künstliche Intelligenz, kein Fortschritt.
Epistemische Neugier, soziale Neugier, Neugier auf neue Erfahrungen. Kannst du noch mal kurz die Unterschiede klar machen?
Die epistemische Neugier ist genau die, die im Arbeitskontext und im Bereich der Forschung, der Wissenschaften relevant ist. Weil sie uns neue Perspektiven einnehmen lässt, weil sie uns öffnet zu den Perspektiven anderer Menschen, weil sie uns auch, ja, diesen Ehrgeiz und den Antrieb gibt, dran zu bleiben an einer Fragestellung.
Wissensdrang.
Das ist der Wissensdrang, ganz genau. Und die soziale Neugier ist eben das, was überhaupt nicht damit korreliert, also herumzuschnüffeln und ja, voyeuristisch zu gucken, was die Nachbarn so treiben. Und das hat zum Glück nichts miteinander zu tun. Der Drang nach neuen Erfahrungen ist eng gekoppelt natürlich an die epistemische Neugier, dass wir uns selbst auch Herausforderungen stellen, dass wir aus unserer Komfortzone hinausgehen. Und das hat natürlich viel mit dem Wunsch zu tun, ja, den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern.
Du hast eine Trendstudie Neugiermanagement verfasst. Da sprichst du von einem Dreiklang der Neugier. Was, wie und warum? Kannst du uns dazu was sagen?
Der Dreiklang der Neugier. Ja, wir können die Neugier extrem fördern. Das ist das Gute. Also wir sind zwar alle evolutionär mit ihr ausgestattet und über die Neugier erschließen wir uns die Welt. Das sehen wir auch bei Kindern, die unendlich viele Fragen stellen. Und irgendwann hören wir dann auf mit dem Fragen stellen. Irgendwann hören wir auf, unserer Neugier nachzugehen, was natürlich ein Dilemma ist, wenn wir weiter wachsen wollen, wenn wir weiter auch Erfolge im Beruf haben wollen. Aber das Schöne ist, dass wir die Neugier eben trainieren können über bestimmte Methodiken. Kommen wir vielleicht später auch noch drauf, welche Methodiken das sind. Und es gibt so generelle Grundparameter, die sehr förderlich für die Neugier sind. Und das sind drei Dinge. Das ist zum einen eine größere Autonomie, einen größeren Freiheitsgrad zu haben, wie ich Probleme löse. Also wenn ich Menschen ganz genau sage, wie sie etwas zu tun haben und in welchem Zeitraum und wo und wann und wie, dann ist das der totale Neugierkiller. Das ist sozusagen ein Aspekt der Grundparameter, Neugier zu fördern, Freiheit den Menschen zu geben. Das zweite ist Bezug, Sinn, dass man weiß, warum man etwas macht, dass man sieht, dass sein Handeln einen Beitrag zur Gesellschaft gibt. Deswegen reden wir heute auch so viel über Purpose. Es motiviert die Menschen sehr, sehr stark. Es ist wahrscheinlich der größte Antreiber. Und es fördert eben auch die Neugier. Der dritte Aspekt ist tatsächlich das Miteinander mit Menschen. Also wir fühlen uns einfach geborgener in Gruppen. Wir werden natürlich auch inspiriert von anderen Menschen. Also wir brauchen immer auch soziale Kontakte und sozialen Austausch, um andere Perspektiven einnehmen zu können. Und deswegen ist es auch ja nach wie vor wichtig, dass Menschen sich treffen, dass sie auch nach dieser langen Zeit der Pandemie auch mal wieder in die Büros kommen, auch wenn die Büros gerade so ein bisschen entvölkert sind. Aber wir stecken uns halt nicht nur mit Viren an, wir stecken uns auch mit Ideen an.
Ist Neugier eine Emotion?
Neugier ist gewissermaßen auch eine Emotion, ja. Weil wenn diese positiven Botenstoffe in unserem Gehirn rausgeschossen werden, dann fühlt sich das gut an. Von daher ist Neugier tatsächlich auch eine Emotion, ja.
Fallen dir Beispiele ein, die zeigen, dass Neugier zu unternehmerischem Erfolg führt?
Ja, nicht nur Beispiele, sondern durchaus auch Forschungsergebnisse. Es gibt einen deutschen Wissenschaftler, Dr. Patrick Mussel, der das sehr deutlich in seinen Arbeiten herausgefunden hat, dass die Neugier im Unternehmen sehr eindeutig auch mit dem ökonomischen Erfolg des Unternehmens korreliert, dass es da einen sehr, sehr starken Zusammenhang gibt. Und er war einer der Ersten, der einen Neugiertest entwickelt hat, um die Neugier im Unternehmen zu messen. Und er konnte daran eben festmachen, dass zum einen die neugierigen Menschen die besseren Karrieren machen, aber dass eben auch die Unternehmungen, die viele neugierige Menschen in ihrer Belegschaft haben, tatsächlich in ökonomischen Kennzahlen wie Umsatzentwicklung und Profitabilität besser dastehen.
Und das lässt sich messen?
Das lässt sich messen, ja. Also wir haben diesen Test von Patrick Musse sozusagen als Ausgangsbasis genommen, um selbst einen erweiterten Neugier-Test zu entwickeln. Meine Studie, die ich damals über die Neugier geschrieben habe, zusammen mit einem befreundeten Wissenschaftler namens Dr. Karl Norton, die passierte als zur gleichen Zeit der Wissenschafts- und Technologiekonzern Merck auch eine Studie zur sogenannten Work-Related Curiosity gemacht hat. Und Merck hat eine internationale Studie gemacht in China, USA, Deutschland unter 3000 Mitarbeitenden aus allen möglichen Branchen und musste feststellen, dass die Neugier leider sehr wenig ausgeprägt ist. Nur 20% der Befragten haben gesagt, ich würde mich selbst als neugierig beschreiben. Und das ist natürlich fürchterlich in einer Zeit, wo Wettbewerb über Ideen und Innovationen geschieht. Und Merck sagte sich dann, das wollen wir ändern. Wir selbst sind ein Wissenschaftskonzern, wir leben von der Neugier und wir wollen auch generell in unserem Umfeld die Neugier fördern. Und hat dann einen International Curiosity Council, einen internationalen Neugierrat ins Leben gerufen, dem ich und Karl angehören durften. Und wir haben dann zusammen mit einem amerikanischen, chinesischen und britischen Kollegen haben wir einen eigenen Neugier-Test entwickelt, der auch ja wissenschaftlich sozusagen alle Kriterien erfüllt. Und dieser Neugier-Test misst in 4 verschiedenen Dimensionen tatsächlich die Neugier von Menschen.
Wie sind die 4 Dimensionen?
Die 4 Dimensionen sind der Antrieb durch Wissenslücken. Also das ist dieser Drang nach neuem Wissen. Und wir kennen das alle, wenn wir eine Quizshow uns anschauen. Wir wollen dann auch die Lösung wissen. Wir rätseln dann mit und es gibt so ein wohliges Gefühl, habe ich es doch geahnt. Es macht uns ganz kirre, wenn wir die Lösung dann auch nicht hören. Das ist genau dieser Antrieb durch Wissenslücken. Dann haben wir die Dimension der Entdeckerfreude. Also das, was uns interessiert, wenn wir in neue Länder reisen und uns neue Dinge anschauen, wenn wir neue Bücher natürlich und neue Inhalte entdecken, also hinter die Ecke zu schauen und immer noch weiter zu gehen. Das spüren, glaube ich, die meisten Menschen, wenn sie auf Reisen sind. Die 3. Dimension ist die Offenheit für Ideen anderer. Also nicht nur die eigene Perspektive als die einzige wahrzunehmen, sondern sich dafür offen zu zeigen und Interesse zu haben, wie andere Menschen auf eine Sache sehen und sich natürlich auch auszutauschen. Diese Dimension drückt sich eben auch darüber aus, dass wir Fragen stellen und interessiert sind an unserem Gegenüber. Und die 4. Dimension ist die Anspannungstoleranz. Das ist die, die in unseren ganzen Studien und Tests immer am geringsten ausgeprägt war. Das ist, mit Druck umgehen zu können, der durch Veränderung entsteht, der durch Unklarheit entsteht. Unser Gehirn mag es überhaupt nicht, wenn die Dinge nicht klar einzuschätzen sind. Deswegen fällen wir immer so schnell und vorschnell ein Urteil. Weil dann kann unser Gehirn wieder in den Energiesparmodus gehen, was es am liebsten tut. Also am liebsten ruht es und macht Dinge, die halt nicht so anstrengend sind. Das hat damals das Überleben gesichert, wenn wir halt mehr Energie hatten, um vom Säbelzahntiger wegzulaufen. Den gibt es heute nicht mehr, den Säbelzahntiger. Heute müssen wir Change-Prozesse in Unternehmen aushalten. Und da hilft uns dann eben diese Anspannungstoleranz, die Ungewissheit sozusagen anzunehmen. Und deswegen sind neugierige Menschen und Unternehmen heute so wichtig, weil Unternehmen müssen sich ja ständig verändern, sind eigentlich in einem fortwährenden, ewigen Change-Prozess. Und neugierige Menschen machen diesen Change halt besser mit.
Das heißt, wenn ich CEO eines Unternehmens bin und jetzt den Podcast höre, könnte ich Kontakt mit dir aufnehmen und sagen, bitte, Herr Steinle, messen Sie doch mal bei uns im Unternehmen, wie das mit unserer Neugierde so bestellt ist?
Ganz genau, das könnte man machen. Also man könnte den Neugiertest, den wir im Rahmen des Merck Curiosity Council entwickelt haben, kann man als Grundlage nehmen und kann entsprechend in diesen 4 Dimensionen testen, wie die Menschen dort unterwegs sind. Und das passiert durch einfache Fragen der Selbsteinschätzung im Sinne einer 5er-Skala. Ich stimme dieser Aussage total zu oder ich stimme dieser Aussage so überhaupt nicht zu. Eine Frage beispielsweise in der Neugierdimension Entdeckerfreude ist, ich genieße es, wenn meine Gedanken auch über die Arbeit hinaus um komplexe Problemstellungen kreisen. Oder ich finde es aufregend, mich durch unterschiedliche Herangehensweisen einer Problemstellung zu nähern. Da kann man jetzt einschätzen, trifft voll und ganz auf mich zu, maximale Neugierpunkte oder ebenso gar nicht.
Verrätst du uns noch ein paar Fragen?
Wir können auch mal in die anderen Dimensionen hineinschauen. Also die Offenheit für Ideen anderer, das sind Fragen, die abgefragt werden. Ich finde es wichtig, sich auch die Ideen von Menschen anzuhören, mit denen man nicht einer Meinung ist. Oder ich schätze Kollegen und Kolleginnen, die anders denken und neue Ideen einbringen. Da muss man natürlich ehrlich zu sich selbst sein. Aber wenn man das Ganze anonym macht, und das sollte man natürlich, dann kann man dort auch auf ehrliche Antworten hoffen und diese auch bekommen.
Das ist so die Definition für dich, was du unter einer Kultur der Neugier eines Unternehmens verstehst, oder?
Ja, also eine Kultur, in der die Neugier gefördert wird. Und was Merck eben auch gemacht hat, dass man Neugier-Trainings in dem Unternehmen verankert hat, in der Form, dass man Selbstlern-Trainings über LinkedIn eingespielt hat, die jeder für sich nutzen kann. Und dieses Thema halt in der Kommunikation sehr stark spielt. Aber es ist nicht das Einzige. Also es gibt viele andere. Ich würde mal sagen, Google ist auch ein extrem neugieriges Unternehmen. Da sagte der ehemalige Chef Eric Schmidt mal ganz schön, we run that company on questions. Wir führen dieses Unternehmen durch Fragen. Und in der Kommunikation für neue Bewerber und Bewerberinnen nach draußen war einmal ein Slogan, bring questions, not answers. Wir wollen nicht die Leute, die glauben, schon alles zu wissen. Und das ist ja so gefährlich, wenn Menschen sich als Experten verstehen. Experten werden oftmals auch als Menschen genannt, die aufgehört haben, Fragen zu stellen, weil sie glauben, die Antworten zu wissen.
Kein Unternehmen wird die Neugier der Mitarbeitenden unterdrücken wollen. Sie bleibt aber oftmals trotzdem auf der Strecke. Wie können Führungskräfte die Neugier in ihrem Team fördern und eben die Kultur der Neugier etablieren?
Also zum einen hilft es natürlich, sich bewusst zu machen, wie Neugier funktioniert, also wie man auch die Neugier wecken kann. Und da spielen zwei Dinge eine große Rolle. Also zum einen muss es tatsächlich neu und überraschend sein. Und der zweite Punkt ist aber, es muss eine Relevanz für mich haben. Ich muss irgendeinen Sinn darin sehen, was es mit mir und meinem Leben zu tun hat. Und das ist oftmals das Problem bei Change-Prozessen. Die sind zwar total neu und überraschend, aber die Leute wissen nicht, was kann ich damit anfangen? Was hat es mit mir zu tun? Und dann schalten sie ab. Also da spielt sozusagen Kommunikation eine ganz wichtige Rolle, diesen Bezug auch herzustellen, was es für die Menschen bedeutet. Das ist das eine. Dann natürlich aktiv auch die Menschen in Neugier-Methoden zu schulen. Das kann man sehr, sehr einfach machen, einfach Angebote machen und ihnen Methodiken an die Hand geben, wie sie das tun können. Und natürlich, ja, dieser größeren Freiheitsgrade, die eine Neugier immer motiviert in den Menschen. Und eine Kultur des Fragens aufzubauen und dies selbst als Managementaufgabe zu verstehen und ja, ähnlich wie das gerade auch der Microsoft-Chef Satya Nadella macht, versuchen rauszugeben, wir sind alles Lernende. Die Welt verändert sich so schnell. Wir brauchen dieses Growth-Mindset, dieses Mindset, dass wir vieles noch nicht wissen, aber alles lernen können. Und ja, die Neugierigen bringen dieses Growth-Mindset mit.
Und was sind typische Hindernisse, die der Förderung von Neugier im Wege stehen? Wie können die überwunden werden?
Typische Hindernisse sind, dass das einfach nur hohle Worte sind. Also man tut so, als wolle man eine Kultur der Neugier und Innovation. Und auf der anderen Seite untergräbt man sie dann auch wieder, weil neue Ideen dann nicht umgesetzt werden. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das haben Forscher der Cornell University herausgefunden und sie nannten das den Bias Against Creativity. Also eine Wahrnehmungsverzerrung gegenüber der Kreativität. Immer dann, wenn Change benötigt wird, neue Ideen und Innovationen, dann ist der Ruf, der Schrei nach Kreativität ganz besonders laut. Ganz besonders vom Management. Und dann reden alle drüber. Und auf der anderen Seite hat man aber Angst davor, diese Ideen umzusetzen. Und je lauter man ruft, desto weniger werden die Ideen umgesetzt. Das ist genau dieses Paradoxon. Und es hilft, sich bewusst zu werden, dass wir mit so einer Wahrnehmungsverzerrung durch die Welt laufen. Und dass wir sozusagen kompensatorisch nach dem neuen schreien, um es dann nicht umsetzen zu müssen. So, als wäre dem schon Genüge getan. Solange wir drüber reden, ist ja alles gut. Dann müssen wir es nicht umsetzen. Und da hilft eben diese Dimension der Anspannungstoleranz. Also mit Druck lernen, besser umzugehen. Diesen Druck auszuhalten und ja, auch eine Offenheit in der Antwort zu haben, nicht sofort und immer vorschnell eine Lösung zu finden. Komplexe Probleme brauchen meist auch komplexere Antworten und komplexere Lösungen.
Gilt sicherlich auch, Barrieren zu überwinden. Mir fällt das Thema Fehlerkultur ein.
Ja, eine auch Kultur der Experimente ist damit verknüpft. Also Fehlerkultur ist dann förderlich, wenn wir aus ihnen lernen. Das heißt, wir müssen drüber reden, was eben auch eine Transparenz und eine Offenheit braucht, Fehler zu benennen. Idealerweise stellt sich der Chef, die Chefin vor die Mannschaft und erzählt immer von dem größten Fehler, den er oder sie letzte Woche so gemacht hat. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Geschichte, um dann eben aber daraus zu lernen. Und wenn man es einbettet, Fehlerkultur in eine Kultur der Experimente, dann ist das eine ganz gute Einbettung. Weil genau deswegen machen wir Experimente. Wir erwarten nicht, dass sie funktionieren. Deswegen nennen wir es Experiment. Also das Scheitern ist im Experiment angelegt als Lernen. Und von daher macht es eben viel Sinn, eine Fehlerkultur in eine Kultur der Experimente einzubetten. Idealerweise macht man nicht nur ein Experiment im Jahr, weil wenn das scheitert, ist das demotivierend. Wenn ich 10 Experimente im Jahr mache, dann scheitern vielleicht 9, aber eins gelingt. Und dieses eine kann einen weiterbringen. Da gibt es auch spannende Beispiele von solchen Experimenten, die eben auch zuzulassen. Es gibt ein ganz spannendes Experiment, das bei Google mal stattfand. 41 Shades of Blue. 41 Schattierungen von Blau. Es sah so aus, dass ein Mitarbeiter herausgefunden hat, dass der Blauton eines Links in der Google-Suchmaske anders war als bei Gmail. Und er stellte sich die Frage, kann es sein, dass der Blauton Menschen motiviert zu klicken oder nicht? Woran ja wiederum Umsatzerlöse dieses Unternehmens hängen. Und er wollte daraus ein Experiment machen. Das führte zu viel Aufruhr. Der Chefdesigner des Unternehmens sagte sich, also wenn wir uns mit so einem Quatsch beschäftigen, dann ist das nicht mehr mein Unternehmen. Also der war nicht so offen für diese Kultur der Experimente. Und er ist dann tatsächlich auch gegangen, weil er das Mist fand. Aber man hat dann wirklich 41 Blautöne miteinander verglichen. Wo klicken die Menschen mehr drauf? Und tatsächlich hat man herausgefunden, es gibt einen Blauton, wo die Menschen viel stärker draufklicken. Und das hat 200 Millionen Dollar Umsatz im Jahr ausgemacht.
Eine Barriere, die Neugier verhindern kann, das sind starre Hierarchien im Unternehmen. Wie siehst du das?
Ja, definitiv. Starre Hierarchien machen in unserer heutigen Zeit einfach keinen Sinn mehr. Es gilt als einer der größten Innovationskiller, die sogenannten Hippos, also die Highest-Paid Opinions, dieses Gifts in einem Raum, oftmals der oder diejenige, die in der Hierarchie ganz oben ist und am besten bezahlt wird, dass der oder diejenige auch welche ist, die über eine Innovation oder eine Idee, die umgesetzt wird, entscheidet oder nicht. Und das ist natürlich ja nicht förderlich, wenn sozusagen nicht die Ergebnisse eines Experiments darüber entscheiden, was die beste Lösung ist, sondern hierarchiegebunden die Meinung eines Menschen. Und deswegen gibt es auch in manchen Unternehmen, Booking.com ist dafür ein ganz schönes Beispiel, also diese Reisemaschine, die ja eine unglaubliche Marktmacht auch hat, die aber auch diese Kultur der Experimente hat. Und dort darf jeder Mitarbeitende ein Experiment durchführen. Es braucht dafür nicht die Erlaubnis eines Vorgesetzten. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, dass die Hierarchiefreiheit in diesem Bereich tatsächlich dazu führt, dass Tests gemacht werden, dass zu neuen Lösungen gekommen wird. Und da gab es tatsächlich auch mal den Fall, dass eine Mitarbeiterin sagte, wir müssen unsere Homepage viel schlichter machen, alles rausnehmen, was wir da drauf haben, es total reduzieren. Und das Management dachte sich, das ist die blödste Idee, die wir jemals machen können. Und haben allesamt Kisten Champagner drauf, verwettet, dass es scheitern wird. Aber überraschenderweise führt es zu einem großen Erfolg. Und man hat es dann auch danach, nach diesem Experiment, so umgesetzt. Und hat weiterhin zum Erfolg dieses Unternehmens beigetragen. Also sich selbst einzugestehen, auch wenn ich in der Hierarchie höher bin, ich habe da vielleicht eine falsche Einschätzung und lasst mich meine Meinung darüber entscheiden, sondern wenn wir es testen können, lasst uns Experimente darüber entscheiden, was hier richtig und was falsch ist.
Das heißt, es braucht immer auch eine Einladung an die Mitarbeitenden, sich Gedanken zu machen, Verbesserungsvorschläge einzubringen, oder?
Idealerweise ja. Und was Booking.com geschaffen hat, ist ein Framework auch für Experimente, also eine Art Infrastruktur oder Architektur im digitalen Raum, wo man genau sehen kann, welche Experimente gerade im Unternehmen laufen, also auch eine große Transparenz, an welchen Ideen gerade gearbeitet wird, welche Experimente erfolgreich waren, welche gescheitert sind und was man daraus gelernt hat und wie man überhaupt gute Experimente macht.
Und was sicherlich auch zur Kultur der Neugier gehört, wie siehst du das, ist die Feedback-Kultur.
Ja, absolut. Wenn wir nicht ehrlich und offen miteinander reden, werden wir nicht zu neuen Erkenntnissen gelangen. Wenn wir alle nur höflich und nett miteinander sein wollen, dann wachsen wir nicht aneinander. Wenn wir nicht kritisch nachfragen, und auch dort spielen Fragen wieder so eine große Rolle, werden wir unseren Horizont nicht erweitern.
Und vor allen Dingen Feedback-Kultur auch im Sinne von Mitarbeitende zu ihren Führungskräften.
Auf jeden Fall, ja.
Ich erlebe das oftmals so, dass wenn über Feedback-Kultur gesprochen wird, es meistens so verstanden wird, dass ja die Führungskräfte ihren Mitarbeitenden mehr Feedback geben sollten und umgekehrt gibt es da doch eher ein Zögern, aber das erscheint mir doch wichtig, um auch die Kultur der Neugier im Unternehmen zu etablieren.
Auf jeden Fall. Das ist dann natürlich schwierig, wenn es einseitige Machtverhältnisse gibt. Also wenn ich Angst haben muss, meine Meinung zu sagen, dass ich dann vielleicht meinen Job verliere, dann werde ich das nicht so tun. Von daher stellen ja auch einige Unternehmen auf wechselnde Verantwortlichkeiten um. Momentan läuft ja gerade ein großes Experiment auch bei Bayer, wo der neue amerikanische Chef dieses Modell der Dynamic Shared Ownership einführen möchte, wo halt nicht mehr einzelne Manager eine kleine Gruppe von Mitarbeitenden betreuen, wo es dann eben ein sehr einseitiges Machtverhältnis gibt, sondern wo man große Gruppen, eher 50, 60 vielleicht, betreut und diese Gruppe als Coach betreut. Aber die Entscheidungsgewalt wandert in die Teams. Und er hat selbst gesagt, ich will gar nicht, dass die Leute auf mich hören. Die sollen das selbst entscheiden. 95% der Entscheidungen werden in den neu definierten Teams entschieden.
Wichtig ist sicherlich auch die Vorbildfunktion. Neugierige Führungskräfte werden durch ihr Verhalten Neugier bei den Mitarbeitenden bewirken. Von daher hast du so ein paar Tipps, wie das Führungskräfte gut an ihre Mitarbeitenden weitergeben können?
Tatsächlich ist es...
Fehler eingestehen, hast du schon gesagt?
Ja, Fehler eingestehen ist ein Punkt, aber es gibt eine ganz, ganz mächtige Neugier-Methode, die man tagtäglich im Alltag und vor allen Dingen als Führungskraft anwenden kann und anwenden sollte. Und das ist tatsächlich das Fragen stellen. Also Menschen, wenn ich ihnen begegne, sehr ehrliche Fragen zu stellen und darüber zwei Dinge zu erreichen. Zum einen zeige ich Interesse und zum anderen lerne ich natürlich auch, dass ich etwas über Bereiche erfahre, mit denen ich sonst nicht so zu tun habe. Die Gründer von Google haben das auch viel gemacht, dass sie durchs Unternehmen gelaufen sind und den Menschen Fragen gestellt haben, auch den Techniker. Wie funktioniert dieser Generator? Das mussten die natürlich 0,0 wissen, um strategische Entscheidungen zu fällen. Also sie haben Gespür für die Menschen bekommen, was sie wiederum interessiert. Und sie haben ihre Wertschätzung diesen Menschen gegenüber ausgedrückt. Und das ist ein Umdenken, was so auch bei Manager und Managerinnen passieren muss. Früher hat man seine Aufgabe so verstanden, dass man auf alles eine Antwort wissen muss. Aber in unserer heutigen Zeit kann es ja nicht mehr funktionieren, wo die Welt sich so schnell verändert und so viele neue Wissensgebiete dazukommen. Und heute ist die Aufgabe eines Managers, einer Managerin, nicht die richtigen Antworten, sondern die richtigen Fragen zu stellen.
Du hast zahlreiche Neugier-Methoden entwickelt. Kannst du uns ein paar verraten?
Ja, sehr gerne. Beginnen wir beim Fragenstellen. Üblicherweise, wenn ein Unternehmen eine neue Idee gebraucht wird, machen die Menschen ein Brainstorming. Das ist eine ganz alte Methode aus den 1930er Jahren von einem Menschen namens Osborne entwickelt worden. Und sie wird seit jeher in den Unternehmen praktiziert. Wir wissen seit 80 Jahren, dass es den Menschen zwar Spaß macht, aber keine guten Ergebnisse bringt. Es macht Spaß, weil da ist Kreativität im Raum und das ist ein gutes Gefühl vielleicht. Aber die Ergebnisse sind relativ armselig. Aus verschiedenen Gründen. Wir haben so Negativ-Effekte wie Social Loafing. Also einige lehnen sich zurück und machen im Kopf ihre Einkaufsliste. Denken sich, ich kann die Zeit für was Besseres nutzen. Lass die anderen mal die Arbeit machen. Ein anderer Negativ-Effekt ist, ich konzentriere mich so sehr auf die Ideen der anderen, dass ich selbst gar nicht mehr zum Nachdenken komme. Es blockiert meinen eigenen kreativen Denkprozess. Und was man machen kann, ist keine Ideen zu brainstormen, sondern Fragen zu brainstormen. Die Methode heißt Questionstorming. Sieht so aus, ich schreibe eine Herausforderung, eine Fragestellung auf einen Flipchart und dann sammle ich mindestens 30 Fragen dazu. Idealerweise wie so eine Art Staffellauf in einem Team. Also wenn ich 5 Leute in meinem Team habe, bitte ich sie reihum eine Frage dazu aufzuschreiben, zu dieser Herausforderung, die wir nun mal haben. Beispielsweise, wie können wir unseren Umsatz erhöhen oder was auch immer dieses Team gerade umtreibt. Und dann wird man feststellen, dass es vielen gar nicht so leicht fällt, weil irgendwann will das Gehirn wieder in einen Ruhezustand gehen und das stockt dann vielleicht so nach 20 Fragen. Aber dann, oftmals so nach 20 Fragen, kommen spannende, interessante Fragen, weil wir in unserem Denken einfach tiefer graben. Und in den Fragen stecken dann ganz häufig die kreativen Lösungsansätze. Also wir haben das beispielsweise mal mit einem Führungsteam einer Baumarktkette gemacht und da war eben auch die Fragestellung, wie motivieren wir unsere Verkäufer in den Baumärkten mehr zu verkaufen, Umsätze zu erhöhen. Und hätte man nach Ideen gesucht, hätte man wahrscheinlich die Karotte größer und schöner gemacht. Also wie können wir sie incentivieren mit hier noch einem Bonus und da vielleicht etwas. Und dann kamen so Fragen, wissen wir eigentlich, was unsere Mitarbeitenden motiviert? Haben wir sie jemals gefragt, was sie motiviert? Haben wir sie jemals danach gefragt, was sie für Ideen haben, den Verkauf zu verbessern? Und dann stellte sich heraus, dass es ein großes Kommunikationsproblem gab zwischen diesem Führungsteam und den Menschen, die die Arbeit machen. Und so war eine erste Lösung, diese Kommunikation, die Beziehung zu diesen Menschen erst einmal aufzubauen, bevor man vorschnell eine schönere Karotte ihnen vor die Nase hängt. Beim Brainstorming fühlen sich oftmals nur die sogenannten Experten, Expertinnen bemüßigt, ihren Senf dazu zu geben. Und die etwas Introvertierten halten sich zurück, weil sie denken, ich weiß ja gar nicht so viel darüber und ich bin mir unsicher, ob das, was mir durch den Kopf geht, ob das so sinnvoll ist. Und von daher ist das Fragestellen auch ein demokratischer Prozess. Und ich kann natürlich die Qualität der Fragen dadurch erhöhen, indem ich mich über verschiedene Arten von Fragen auch nochmal schlau mache. Wir haben sehr gegenwartsbezogene Fragen, die man oftmals mit Ja, Nein beantworten kann. Und wir haben zukunftsorientierte Fragen. Zukunftsorientierte Fragen sind beispielsweise hypothetische Was-wäre-wenn-Fragen. Und wenn ich mich ein bisschen zwinge, auch ein paar Fragen mit Was-wäre-wenn beginnen zu lassen, dann komme ich auf ganz andere Perspektiven, die in der Zukunft angesiedelt sind. Oder die sogenannten How might we Fragen. Wie könnten wir? Auch das sind gute Frageanfänger.
Gibt es noch weitere Neugiermethoden?
Oh ja, es gibt noch viele. Wir könnten den ganzen Tag über
Neugiermethoden. Verrat uns doch noch die ein oder andere.
Reden, ja. Eine andere Neugiermethode, die ich auch ganz, ganz wunderbar finde, ist das Mirror Thinking, das Spiegeldenken. Wir können dummerweise nicht in Gegensätzen denken. Wir tun uns schwer damit, gegensätzliches Denken zusammenzubringen. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Aber ganz oft sind sehr innovative Lösungen genau in diesem Zusammenbringen von Gegensätzen. Beispielsweise die moderne Immunologie basiert im Grunde auf einer Frage, wie können wir Menschen heilen, indem wir sie krank machen? Also wir geben so ein bisschen Impfstoff, ein bisschen Viruslast in den menschlichen Körper, sodass das Immunsystem entsprechende Abwehrkörper entwickelt. Also wir haben uns ein bisschen krank gemacht, um es dann aber viel stärker zu heilen. Und ja, das ist genau so ein kontraintuitives Vorgehen, wo aber auch ganz oft super gute Lösungen drin liegen. Und genau das motiviert dieses Spiegeldenken.
Kannst du ein Beispiel geben, das ein bisschen näher an uns dran ist?
Wir können ja mal wieder bei diesem Beispiel bleiben. Wie können wir unsere Umsätze erhöhen? Das treibt ja alle Unternehmen so an. Und beim Spiegeldenken beginnt man damit, was würden wir üblicherweise tun? um erstmal das aus dem Kopf rauszulassen, was so die üblichen Denkmuster sind. Das ist ganz wichtig, weil sonst blockiert uns das. Dann schreiben wir erstmal auf, wir erhöhen den Werbedruck. Wir machen eine Marketingkampagne. Wir klingeln bei allen unseren Key-Customers durch und überzeugen sie, mehr bei uns zu kaufen. Um dann in einem zweiten Schritt sich zu überlegen, was würden wir niemals tun? Never ever. Wir würden niemals unseren Vorstandsvorsitzenden auf TikTok tanzen lassen. Wäre wahrscheinlich so eine Antwort. Wir würden niemals die Journalisten und Journalisten bestechen, um über uns zu berichten. So. Würde man tatsächlich auch niemals tun. Aber dann in einem dritten Schritt schaut man sich diese Sachen an, die man niemals tun würde, um sich zu fragen, könnte vielleicht doch etwas Sinnvolles dran sein? Also denken wir an diesen TikTok-tanzenden Vorstandsvorsitzenden. Vielleicht tanzt er nicht auf TikTok, aber vielleicht machen wir eine persönliche Kampagne mit ihm über LinkedIn. Etwas, was uns sonst nicht so in den Kopf gekommen wäre. Journalisten bestechen ist mit Compliance-Regeln wahrscheinlich auch nicht so richtig machbar und sinnvoll. Trotzdem kann man sich natürlich fragen, wie können wir anderweitig das Interesse der Medien auf uns lenken?
Also bewusst mal, bewusst das Abwegige.
Suchen. Ganz genau, bewusst das Abwegige. Und es gibt auch ein prominentes Beispiel aus der Wirtschaftsgeschichte, nämlich das Management von Pepsi-Cola. Vielleicht erinnern sich noch die einen oder anderen an Crystal Pepsi. Es war ein Megaflop, deswegen erinnern sich auch nicht so viele daran. Es war also eine Pepsi, die war komplett durchsichtig. Das war so im Zuge dieser Leitwelle. Ich glaube, so 80er Jahre war das. Und es wollte kein Mensch haben. Also es schmeckte wie Pepsi, war einfach nur durchsichtig und ja, so what. Großer Flop, das Management kam zusammen und sagte sich, wir brauchen einen neuen Erfolg. Wir brauchen jetzt mal wieder so einen richtigen Marketingknaller nach diesem Flop. Und dann sagte einer, lasst uns doch Wasser verkaufen. Und alle schrien auf, meinten, das würden wir niemals tun, never ever. Wir sind im Bereich der aromatisierten Getränke tätig. Niemals würden wir Wasser verkaufen. Aber dieser Manager insistierte und fragte, lass uns doch mal drüber nachdenken. Was könnte denn doch vielleicht sinnvoll daran sein? Wir haben das Vertriebsnetz, wir machen vielleicht eine andere Zielgruppe auf unsere anderen Produkte aufmerksam, erweitern dadurch unsere Zielgruppen. Bis sie dann Aquafina auf den Markt brachten, eine der erfolgreichsten Wassermarken auf dem nordamerikanischen Markt. Und so liegen oftmals eben gute Lösungen in den Dingen, von denen wir einst dachten, das ist der totale Quatsch, das ist der totale Humbug.
Albert Einstein erklärte den Grund für seinen Erfolg einmal so: Ich habe keine speziellen Talente, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Solche Menschen brauchen Unternehmen. Talente, Menschen mit Fachwissen zu finden, ist vergleichsweise einfach. Wie findet man aber bei Bewerbungen neugierige Menschen? Wie lässt sich der Aspekt der Neugier in den Bewerbungsprozess oder die Stellenausschreibung integrieren?
Da passt ganz schön ein Zitat von Oscar Wilde. Stelle mir Fragen, die du nie gefragt hast, und du wirst Antworten bekommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Um es zu übersetzen in die Akquise von Bewerberinnen und Bewerbern, was die Google-Gründer zum Beispiel gemacht haben, ist tatsächlich zum einen die Auswahl von Bewerber und Bewerberinnen in den höchsten Positionen immer selbst gemacht zu haben, weil sie wussten, wie wichtig das ist. Und sie haben sehr gute Neugierfragen gestellt. Eine dieser Neugierfragen, die sie gestellt haben, ist: What would you ask yourself if you were us? Was würdest du dir für eine Frage stellen, wenn du wir wärst? Und das lockt Menschen natürlich so ziemlich aus der Komfortzone und zwingt sie dazu, ja, anders zu antworten. Also wegzukommen von diesen klassischen Fragen nach den fachlichen Kompetenzen, sondern Fragen zu stellen, die Aufschluss darüber geben, ob wir es mit einem neugierigen Menschen zu tun haben. Und das können natürlich auch Fragen entlang dieser vier Dimensionen sein. Also, welches neue Wissen hast du dir in der letzten Zeit angeeignet und wie bist du dazu gekommen? Was waren Perspektiven anderer Menschen, die dich in der letzten Zeit berührt haben, die dich weitergebracht haben in deinem Job? Welche spannende Persönlichkeit hast du vielleicht auch kennengelernt? Und so können wir entlang dieser vier Dimensionen Neugierfragen stellen, die ja sehr gut die Neugierigen dann herausfiltern lassen. Aber es beginnt natürlich schon vorher in der Außenkommunikation. Auch da gibt Google ein ganz schönes Beispiel. Die haben in Kalifornien haben sie auf einer großen Werbetafel ein Rätsel für Informatiker draufgeschrieben. Das war einfach nur eine Zahlenfolge. Das konnte man nicht dechiffrieren, wenn man nicht gerade ITler war. Aber so ein ITler, den hat das natürlich gekitzelt. Er hat sofort gesehen, das ist hier ein Rätsel. Und es war sonst nichts drauf. Es war einfach nur diese Zahlenkolonne, die ein Rätsel beinhaltete. Und die, die es gelöst haben, kamen auf eine Website mit einem nächsten Rätsel. Und wenn man das noch gelöst hatte, dann kam man zu einer Website, die sagte, hey, cool. Cool, dass du so neugierig warst, dies zu lösen, diese Herausforderung. Wir sollten miteinander reden. Lass uns ein Gespräch führen. Ich glaube, du bist genau die Richtige für unser Unternehmen.
Hast du noch eine andere Idee für die Stellenausschreibung?
Ja. Eine andere schöne Umsetzung hat tatsächlich auch Merck gemacht. Die haben eine komplett leere Anzeige geschaltet. Es war einfach nur ein leeres Blatt. Blaue Farbe, also was du merkst, so ein Corporate Colors hat. Aber sonst stand nichts drauf. Das Logo stand noch drauf. Und die Nicht-Neugierigen denken sich, was sind das für Deppen? Schalten hier für viel Geld eine Anzeige, ist nichts drauf? Und die Neugierigen fragen sich natürlich, irgendwas muss ja dahinter stecken, dass man hier so eine leere Seite schaltet. Und es war ein thermisches Papier gewesen. Wenn man seine Hand draufgelegt hat, hat sozusagen die Körperwärme, die Temperatur dieses Blattes erhöht. Und das hat dann die Information freigelegt, dass man Menschen in einer bestimmten Disziplin eben suchte. Und damit hat man definitiv auch die Neugierigen bekommen.
In deiner Studie zu Neugiermanagement, ich sprach schon darüber, gibt es einen Teil mit der Überschrift, warum bunte Hunde für Unternehmen so wichtig sind. Wie lautet hier deine Antwort?
Bunte Hunde bringen einen ungewöhnlichen Hintergrund mit. Es sind Grenzgänger der Disziplinen, die Literaturwissenschaft und Biomedizin zusammenbringen, das vielleicht auch gleichzeitig studiert haben, die verrückte Biografien haben, die ein Start-up gegründet haben, nachdem sie im Konzern gewesen sind. Also Weltenbummler zwischen Branchengrenzen und verschiedenen Welten, die dadurch aber eine große Perspektivenvielfalt mitbringen. Menschen, die man wahrscheinlich klassischerweise oftmals auch aussortieren würde, weil sie nicht so in dieses klassische Suchraster passen. Also von daher finden wir die Neugierigen, wenn wir nicht zu eng in den Korridoren einer Fachdisziplin bleiben und genau diesen Experten genau für diese Disziplin suchen. Also mehr die Autodidakten und Autodidaktinnen. Menschen, die die Welt bereist haben, Menschen, die, ja, wo wir nicht sofort erkennen, ob es da einen roten Faden gibt. Der rote Faden in ihrem Leben ist womöglich, dass es keinen roten Faden gibt, weil sie ihre Neugier immer wieder in neue Kontexte hat eintauchen lassen.
Wie erlebst du das bei anderen Unternehmen? Gibt es denn da die Offenheit, genau diese bunten Hunde auch anzustellen? Oder gibt es da eher Sorge und Zögern?
Es ist sehr unterschiedlich. Einige sind da ein bisschen weiter als andere. Tatsächlich die, die weiter sind, formulieren auch ihre Stellenausschreibungen sehr viel offener und eben nicht so spitz im Sinne von, ich möchte genau den Abschluss, ich möchte genau dieses Studium, ich möchte genau diese Qualifikation in diesem Bereich. Also dort eine größere Offenheit und auch Vagheit in der Beschreibung zu lassen, das führt eher dazu, diese bunten Hunde dann auch zu finden.
Blick nach vorn, wird sich die Bedeutung der Neugier in der Arbeitswelt ändern? Wird das ein größeres Bedürfnis nach diesen Menschen geben?
Ich denke schon. Ich bin dann natürlich so ein bisschen subjektiv, weil ich Neugierforscher bin und dieses Thema so als wichtig erachte. Aber es gibt tatsächlich viele Forschungen, nicht so viel bei uns in Deutschland, Europa, aber gerade an der Harvard University gibt es eine Wissenschaftlerin namens Francesca Gino, und sie hat in ihren Studien sehr deutlich herausgearbeitet, dass eine absolut unterschätzte Ressource ist in Organisationen. Und je mehr sich die Welt schnell verändert, je größer der Druck auf die Unternehmen wird, je kreativere Lösungen auch die Unternehmen brauchen, desto wichtiger wird es, die Neugier in Organisationen zu erhöhen. Und ich glaube, das sickert so langsam auch im Bewusstsein in den Management-Etagen durch, dass die Neugier so eine Art Meta-Future-Skill darstellt. Es gab zuletzt eine spannende Untersuchung der OECD, wo gesagt wurde, die Halbwertszeit von Wissen ist mittlerweile so auf 5 Jahren geschrumpft, also wo einfach die Hälfte des Wissens an Wert verliert. In technischen Berufen liegt es bei 2,5 Jahren. Das heißt, wir befinden uns in einem ewigen Prozess des Reskilling, des Upskilling, des lebenslangen Lernens. Und eine Grundlage für dieses lebenslange Lernen ist einfach unsere Neugier.
Zum Abschluss nochmal kurz ein paar Punkte zusammengefasst. Wie können wir uns selbst und andere darin üben, neugierig zu sein? Wie können wir Neugier wiederbeleben, fördern und am Leben halten?
Eine einfache Antwort auf diese schwierigen Fragen ist, mehr Fragen zu stellen, mit mehr Fragen durchs Leben zu gehen und sie vor allen Dingen auch Menschen zu stellen, denen ich sie sonst vielleicht nicht so stelle. Es gibt ein wundervolles Zitat von Giacomo Casanova. Die Liebe besteht zu 3/4 aus Neugier. Es ist das Interesse an unserem Gegenüber, an unserem Partner, an unserer Partnerin, was eine Beziehung lebendig hält. Und das gilt im Privaten wie auch im Beruflichen. Wenn ich Fragen stelle, zeige ich dieses Interesse und erfahre vor allen Dingen auch Neues. Und Beziehungen gehen deswegen auseinander, nicht weil es Konflikte gibt, das ist manchmal auch ein Problem, aber sie gehen meistens aus Langeweile auseinander, weil die Überraschung fehlt. Die Neugier gibt unserem Leben Würze, unserem Berufsleben, aber auch unserem privaten Leben. Von daher, viele Fragen stellen ist ganz wichtig. Möglicherweise so im Berufsleben gibt es eine spannende Untersuchung, fand man heraus, die Leute stellen 5 Fragen so am Tag und das sind dann Fragen, was gibt's zu Mittag? Nicht die Fragen, die einen weiterbringen. So ein Kind kann bis zu 50 Fragen in einer Stunde stellen. Also wir sollten uns die Kinder als Vorbild nehmen. Das Zweite, würde ich sagen, ist, ja, Menschen zu begegnen, die aus ganz anderen Hintergründen kommen und mich mit ihnen auszutauschen, die Perspektiven zu erweitern. Und vielleicht noch ein dritter guter Rat aus der Neugierforschung. Do something you hate. Try something you hate. Mache etwas, von dem du ausgehst, dass du es hasst. Weil das Verrückte ist, dass wir auch darüber eine Vorurteil in unserem Kopf haben. Wir denken, das ist nichts für mich. Das liegt mir nicht. Das macht mir keinen Spaß. Man hat Bodybuilder häkeln lassen. Und die haben natürlich auch alle gesagt, das ist im Leben das, was ich hasse, was ich niemals tun würde. Man hat dann aber herausgefunden, einige blieben dabei, weil es ihnen überraschenderweise gefallen hat, weil es sie weitergebracht hat, weil sie gesehen haben, es reduziert ihren Stress oder es hilft ihnen beim Posing, was beim Bodybuilding eine Rolle spielt. Also ganz aktiv Dinge auch mal zu machen, auszuprobieren, von denen ich denke, bringt mir nichts, interessiert mich nicht, mag ich nicht.
Ich zitiere dich, die Zukunft ist ein Experiment, das die Mutigen belohnt, auch wenn man dabei auf die Schnauze fällt. Letzte Frage, du bezeichnest dich als Zukunftsoptimist in einer Zeit der allgegenwärtigen, sich überlagernden Krisen, Kriegen und Katastrophen. Woher nimmst du Mut und Zuversicht?
Ich nehme die Zuversicht aus den vielen positiven Entwicklungen, die es auch gibt, und aus der Bewältigung des Angstreflexes. Das ist eben auch ein evolutionäres Erbe, dass wir mit diesem Angsthirn ausgestattet sind und Negatives einfach viel bewusster wahrnehmen als Positives. Und jetzt ist es ja gerade auch mit KI. Also es ist ja sofort die Angst, radiert die künstliche Intelligenz die Menschheit aus, nimmt die künstliche Intelligenz uns alle Jobs weg. Und das ist so ein klassischer Reflex. Und dem kann man aber entgegenwirken, indem man sich fragt, okay, lass uns doch mal drüber nachdenken, was es zum Positiven bewirken kann. Wie viele Todesfälle kann KI dadurch verhindern, dass die medizinische Diagnose besser gemacht wird? Und es wird viele Todesfälle verhindern. Wie kann die KI unseren Verkehr sicherer machen? Wie können Menschen, die sonst nicht in Gesellschaft integriert werden können, durch künstliche Intelligenz doch integriert werden? Ähnlich mit den anderen Apokalypsen, Klimawandel. Viele wähnen den Weltuntergang, dass die Menschheit so kurz vor der Ausrottung steht. Und ja, natürlich ist die Erderwärmung eine riesige Herausforderung. Aber wir sehen nicht, wie viele positive Entwicklungen es da auch gibt. Mittlerweile haben 30 Nationen dieser Welt das sogenannte Decoupling hinbekommen. Also die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und CO2-Verbrauch pro Kopf. Das sind gute Nachrichten. Die Internationale Energieagentur hat zuletzt die Prognose nach unten reduziert, dass wir Peak Fossil, also die Nachfrage nach fossilen Ressourcen, schon vor 2030 haben werden. Also mit der Neugier bewusst auch mal die Perspektive auf positive Entwicklungen zu lenken, das hilft unglaublich, mehr Zukunftsmut und Zukunftsoptimismus zu haben.
Sagt Andreas Steinle, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch über die Neugier. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's mal wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Kommentare und viele Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens sowie über Kommentare und Likes auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Auf unserer neuen mnext-Webseite m-next.marbit.com findet ihr nicht nur alle Podcast-Folgen und Essentials zu den Folgen, sondern auch mehr Informationen über unsere Denkwerkstatt, unser Denkdinner und auch weitere Denkanstöße. Ein Besuch lohnt sich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.